Der Sauerteig muss man ja eh einen Tag vorher ansetzen, also der muss 16 bis 24 Stunden auf jeden Fall reifen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt der müde David Haas, er hat gerade gegähnt.
Ja, stimmt, ich habe gegähnt.
Ich habe gerade überlegt, ob man nicht mal irgendwie eine neue Stadt, soll ich mir mal was anderes einfallen lassen, oder?
Ja gut, wir haben die Hauptworte, hatten wir ja schon, attraktiv, wunderbar. Nee, das steht dir überlassen, der Einstieg ist dein Part.
Da mische okay, ich mich also wenn es Vorschläge gibt für eine neue Stadt, info@nachtschicht-podcast.de.
Solange ich gut wegkomme, ist alles gut.
Nee, schön. Es ist wieder Podcast-Time. Wir haben erst vor 4 Tagen unseren letzten aufgenommen oder vor 3. Genau. Wir waren ein bisschen in Verzug und wir hatten eine mega gute Folge, die heute rausgekommen ist, mit einer gewissen Länge. Es war ein sehr inspirierendes Gespräch mit Sebastian Deubel von den Brotpuristen.
Ja. 1,5 Stunden, Wahnsinn, oder? Also, ja. Also ich muss ja echt sagen, ich bin ja der Techniker hier und hab die Uhr immer im Blick und dachte so, alter Schwede, ey, das hört sich kein Mensch mehr an. Aber man muss auch tatsächlich sagen, ich glaube, mir hättet 3 Stunden reden können, ja. Oder? Also
es hat sich auch gar nicht so lange angefühlt wie 1,5 Stunden.
Ja,
aber und es war sehr inspirierend und interessant.
Ja.
Also wer es nicht gehört hat, die Folge noch, Prädikat empfehlenswert.
Auf jeden Fall, Folge 12.
20.
Ja. War auf jeden Fall spannend, würde ich sagen.
Definitiv, und, ja.
Nee, also auch wirklich Sebastian, ein cooler Typ, kann man nach wie vor nochmal sagen. Und das war ein echt cooles Gespräch, tolle Ansätze, tolle Denkweise. Und ich denke, wenn wir es noch bis 2022 weitermachen, wird man ja nochmal einladen.
Definitiv, also er hatte auch, wir waren ja danach noch kurz bei uns und hat gesagt, er kommt auf jeden Fall demnächst nochmal, weil wir hatten noch verschiedene Themen einfach zu diskutieren und war dann gar keine Zeit mehr. Und er hat mir am nächsten Tag auch noch ein Video geschickt. Er hat ja 25 Brezeln dann noch mitgenommen, weil er backt ja nur Brot, er backt ja keine Brezeln. Und hat mir am nächsten Tag noch ein Video geschickt, dass die auch am nächsten Tag noch gut waren. Er hat es ja dann eingefroren und das war dann ganz lustig. Und was mich auch gefreut hat, er hat mir noch eine Nachricht geschickt, dass er war ja schon viele Podcasts zu Gast und ist ja immer wieder auch in Funk und Fernsehen. Und er war total begeistert von unserem Podcast und fand es bis jetzt auch den besten Podcast, den er an dem er teilgenommen hat. Klar ist natürlich was anderes, weil wir über die Bäckerwelt anders diskutieren können, als jemand, der nicht in der Branche unterwegs ist. Und das hat echt Spaß gemacht. Und also in diesem Sinne nochmal ein bisschen Werbung für Folge Nummer 12.
Ja. Genau. Irgendwann, du warst letzte Woche in Weinheim in der Bäckerakademie, in der Deutschen Bäckerakademie und hast dein Brotsommelier angefangen. Und ich habe mich gewundert, weil es so unfassbar ruhig in deine Insta-Stories wurde. Und ich habe dich dann irgendwann mal angeschrieben und sag so, hey, alles gut. Und dann kam nur, boah, das ist echt krass viele.
Genau, also ich habe es ja vor 2 Wochen, glaube ich, gesagt, dass das erste Modul ansteht vom Brotsommelier. Und ich werde hier auch im Podcast immer wieder ein bisschen drüber berichten. Es ist sehr umfangreich. Ich glaube, ungefähr gefühlt 13 Mal fiel der Satz, unterschätzen Sie nicht den Aufwand. Und wir erzählen Ihnen jetzt mal, auf was Sie sich hier eingelassen haben. Also es ist durchaus sehr anspruchsvoll, aber auch total spannend. Wir hatten jetzt verschiedene Themen, zum Beispiel die aktuelle Situation im Bäckerhandwerk, aber auch die Geschichte von Brot. Das war total interessant. Dann hat man eine Bierverkostung. Da war eine Biersommeliere. Digital war das allerdings und der Lehrer hat dann vor Ort immer das Bier ausgeschenkt. Es war total interessant, was man aus Bier, also was es für unterschiedliche Biere gibt. Ich bin ja eigentlich überhaupt kein Biertrinker, also schon mal ein Hefeweizen oder so im Sommer, aber eigentlich brauche ich es nicht. Das war total spannend.
Okay,
also
das ist dann eher was für mich. Okay.
Also es war eine echt total leckere Sache dabei, aber dann auch so ganz dunkle Biere, total malzig, rauchig, also das, also da haben viele, das haben viele dann stehen lassen, aber total spannend und ja, ich glaube, das wird sehr herausfordernd und sehr zeitintensiv und ich habe auch gelernt, die Ausbildung zum Brotsommelier ist gleich noch anspruchsvoller auf dem Umfang her, wie die zum Weinsommelier.
Okay.
Es gibt ja auch inzwischen, was weiß ich, Kaffeesommelier, Fleischsommelier, aber das sind oft halt relativ kurze, kompakte Kurse und nachher darf man sich so nennen. Mir geht es ja aber gar nicht um den Titel an sich, sondern um das Wissen, das Know-how, die Sensorik, das ist so das, was mich antreibt.
Ja.
Und deswegen finde ich gut, dass es so anspruchsvoll ist und die Brotsommeliers, es gibt schon 124 Stück in Deutschland, sind zum Teil auch in der Prüfungskommission Und die sind eben auch sehr bestrebt, dass das Niveau nicht sinkt. Das heißt, die sind durchaus auch kritisch. Es fallen auch immer wieder, also in jedem Kurs eigentlich auch welche durch. Es gibt 8 Prüfungsmodule, also es ist echt knackig.
Okay, gibt es das nur in Weinheim an der Deutschen Bäckerakademie?
Ja, ja, das bietet nur Weinheim an und das, dadurch bleibt es auch ein bisschen was Exklusives. Und ja, wie gesagt, im November kann ich dann hier berichten, ob ich bestanden habe oder nicht.
Ich bin gespannt.
Ja, sie haben dann noch gesagt, also wenn man irgendwie so andere Projekte hat dieses Jahr wie Bauer oder so, das soll man mal getrost verschieben. Ich habe dann nicht gesagt, dass ich gerade Bau und noch ein Buch schreibe und noch einen Podcast mache. Aber ja, ich werde das schon irgendwie wuppen.
Cool. Ja, mach doch alles zeitgleich. Guter Plan.
Ja, ich weiß auch nicht. Super. Also mein Zeitmanagement, an dem muss ich noch ein bisschen arbeiten. Aber das war nicht geplant. Ich habe mich eigentlich ja schon 2019 für den Kurs angemeldet. Ja. Habe dann wieder abgesagt, ja. weil da auch irgendwas anders war. Und ja, naja.
Okay, also ich muss dann den Einstieg von der Podcast-Folge nochmal wiederholen. Mir gegenüber sitzt der unfassbare, müde aussehende Ingmar
Kremer. Definitiv, kann sein.
Okay, aber cool, aber klingt auf jeden Fall super spannend. Und ich denke halt gerade, wie du es schon sagst, das Know-how ist halt der Hammer. Dann nachher. Ja. Ob das nachher auf deiner Visitenkarte draufsteht, weiß ich jetzt nicht. Brotsommelier. Aber trotzdem, das Know-how ist halt der Wahnsinn, was du dann nachher. Ich finde es ja eh schon beeindruckend, was du aus Brot alles rausschmeckst. Und wenn das jetzt noch vertieft wird, das wird dann noch viel, viel krasser. Also da freue ich mich echt drauf. Sauerteig, die zweite.
Jawohl. Sauerteig, die zweite, genau. Mir hat ja vor 2 Wochen den Einstieg ins Thema Sauerteig und wollte heute es nochmal weiter vertiefen. Also selbst mein Bruder, der zwar bei uns in der Bäckerei schafft, aber mit Backer so viel am Hut hat, wie ich mit, weiß nicht, Geige spiele, weil gerade nichts Besseres sei, hat jetzt seinen eigenen Sauerteig angesetzt und schickt mir täglich Bilder von seinem Fortschritt. Doch, genau.
Ach, krass, okay, cool.
Also der, vielleicht schlägt er mal bald in der Backstube auf, ich weiß es nicht. Nee, also es, genau, wir haben ja berichtet, wie man einen Sauerteig ansetzt und vielleicht habt ihr daheim auch einen Sauerteig angesetzt. Eine hat mir auf Instagram Bilder geschickt. Mhm. Das ist dann echt cool. Und jetzt geht's heute eben drum, was machen wir jetzt damit? Mit dem Sauerteig. Wie geht's eigentlich Jürgen?
Jürgen geht super. Ich habe ihn gestern wieder gefüttert. Seit der letzten Aufnahme habe ich ihn jetzt tatsächlich, ist jetzt 1,5 Woche her, oder? Ja, habe ich ihn 3-mal gefüttert und ihm geht's viel besser. Also wirklich, ihm geht's viel, viel besser. Er hat sich wirklich wieder gut erholt. Und ich werde jetzt am Wochenende auch wieder damit backen. Und von dem her, ich glaube, dem geht's wieder gut. Er hat sich dran gewöhnt.
Bring mal dann auch mal ein Brot mit.
Ja, ich backe halt immer sonntags. Und
ja. Aber demnächst nehmen wir ja wieder montags auf, wenn ich wieder beim Sommelier bin, dann.
Stimmt, dann bringe ich mir eins. Mit
Brownie gegen Brot.
Ja, aber ich habe die Befürchtung, dass das in alle Ecke zerreicht.
Ach, Quatsch.
Nee, aber ja, ich werde berichten auf jeden Fall. Ich werde am Wochenende wieder damit backen und dann, ja. Das Witzige ist, ich mache das ja immer mit meiner Tochter zusammen. Also Jürgen füttern und dann stelle ich ihm vor, guck, das ist Jürgen, Jürgen geht's gut. Und so unterhalten wir uns ein bisschen mit Jürgen und dann, ich glaube, ihm geht's gut. Das ist ähnlich wie eine Pflanze, weil du das kürzlich gesagt hast, so eine neue Umgebung, anderes Umfeld kann ihm vielleicht nicht ganz so gut tun, aber ich sehe ihn schon wie eine Pflanze und man muss ihn halt, ja, Liebhaber. Wiederum mein Bruder hat sich jetzt ein, weil du es gerade gesagt hast, hat sich einen Holzofen bestellt für seine Terrasse. Und hat dann auch gedacht, so, oh Mensch, komm, Brotbacke, das will ich schon mal gerne probieren. Und hat dann angefangen, sich einen Sauerteig einzulesen und hat dann gesagt, vergiss es, ey, auf gar keinen Fall, mach ich nicht. Das ist mir viel zu anstrengend. Naja, okay, gut. Aber spannend, dass dein Bruder jetzt auch seinen Sauerteig einsetzt. Echt cool.
Mal gucken, was er dann damit macht. Also das ist ja immer dann die große Frage. Hat man dann das Durchhaltevermögen dann auch zu hegen und zu pflegen?
Ich meine, das ist halt das große Thema. Also man muss halt wirklich, man muss ihn pflegen wie so ein kleines Haustier.
Ja.
Also ja, also klar, nur einmal in der Woche eigentlich, wenn es gut geht. Aber man muss ihn halt auf dem Schirm haben und man muss sich drum kümmern. Und das war jetzt tatsächlich, wo ich jetzt umzogen bin und einfach mit Renovieren und allem drum und dran, habe ich das echt ein bisschen vernachlässigt. Und man merkt es halt einfach. Mhm. Ihm geht es lange nicht mehr so gut, wie es ihm ursprünglich mal ging. Aber gut. Irgendwann, wie war es denn eigentlich?
Wie heißt denn eigentlich mit Nachname?
Jürgen Sauer.
Das von der Lippe.
Nee, Jürgen Sauer. Wie kam denn dein eigentlich, also wie bist du eigentlich deine erste Berührung mit Sauerteig? Wie war das für dich?
Also für mich war das so, ich habe als Lehrling, hat mich das Thema schon immer interessiert und man behandelt es ja auch ein Stück weit, aber in den Betrieben wird es oft ja nicht so, das habe ich ja schon mal gesagt, nicht so leidenschaftlich gelebt. Also mir hat es auch Industriesauerteig im Lehrbetrieb, den wir zwar schon selber angesetzt haben, dann aber halt jede Woche wieder aus der Industrie quasi Reinkulture uns bestellt haben. Und ich habe immer versucht zu verstehen, was es eigentlich ist und habe damals, das hat der Sebastian letzte Woche auch gesagt, gab es noch null Literatur Hobbybäckermäßig. Man hatte das Fachbuch von der Schule. Das hat man nicht wirklich verstanden.
Das war aber echt scheiße.
Das war
nicht gut, oder?
Müsste jetzt heutzutage nochmal reingucken, aber ja, veraltet halt einfach.
Unfassbar veraltet.
Das genau. Ja. Und ich habe dann, ja, es gibt so ein paar Bücher gab, so Brotgeschichten aus Hohenlohe und so. Mhm. Da habe ich mir dann echt mal Rezepte rausgesucht und habe dann versucht, aber dass man Sauerteig selber ansetzen kann, das ist das, was der Sebastian letztes Mal auch gesagt hat, da hat sie mir gesagt, das geht nicht, man braucht die richtige Bakterienkultur, um das ansetzen zu können. Und das hat mich immer genervt. Und dann bin ich in den Supermarkt gegangen und habe dann so gesehen, da gibt es auch Sauerteig. Da gibt es ja, weiß nicht, ob du das schon mal gesehen habt, vielleicht so Seitenbacher, so braune Päckle. Interessanterweise haben die ein sehr langes MHD und liegen auch nicht im Kühlregal. Sollte einen stutzig machen. Das liegt daran, dass der halt einfach, das ist letztendlich nur noch Säure. Das ist kein aktiver Sauerteig, den man füttern und weiterführen kann. Sondern ich denke mal, dass der einfach thermisch behandelt ist, sodass die Bakterien eigentlich tot sind und nicht mehr arbeiten, aber halt die Säure noch da ist. Hat ja auch gewisse Vorteile, Geschmack, Krumenfestigkeit und so weiter, aber Backfähigkeit, aber ist ja nicht das, was wir eigentlich wollen. Und so habe ich das einfach ganz lange nicht verstanden.
Okay, das heißt aber, das Zeug, was du gerade gesagt hast von Seidelbacher, das ist dann eigentlich nur noch als einmalige Zugabe gedacht, nicht um es zu füttern und zu züchten, sondern einfach nur meinem Brot zuzugeben, damit es mir halt diverse Dinge verändert, aber jetzt nicht um Hefe brauchst du trotzdem noch.
Genau. Ja, okay. Genau. Also das hat nichts mit dem Spontansauerteig zu tun, den wir letzte Woche erklärt haben.
Ja.
Genau, und dann eigentlich habe ich das dann so richtig mich damit auseinandergesetzt, erst viel später. Ich war ja dann auf Kreta, das hatten wir ja auch schon mal in der Folge, die haben ja auch Sauerteig, eher Weizensauerteig, und dann war ich noch später dann immer Biobetrieb, der so richtig sein eigenes Sauerteig gehabt hat, also nie neu angesetzt hat und dann immer den wieder weitergeführt hat. Und da habe ich das erst so richtig verstanden. Ich weiß nicht, ob ich es bis heute überhaupt verstanden habe. Das ist so ein Thema, es ist sehr komplex. Aber da habe ich mehr und mehr Berührungspunkte dann gehabt und habe auch mehr und mehr verstanden, wie Sauerteig funktioniert. Genau. Und auch nur durch den Betrieb. Bäckerei Schlötter, der kommt übrigens auch demnächst mal als Gast hier in unserem Podcast, habe ich so richtig zum ersten Mal gehabt, dass jemand sagt, das funktioniert, dass man das immer weiterführt und so, lass dir da nichts aufschwätzen, und das war sehr spannend.
Okay, wann hast du dein Bäckerei Schlötter, müssen wir noch dazu sagen, das war so der Bio-Pionier, also Bio-Bäckerei, und hat in der 80er Jahre, richtig?
Ja,
korrigiere mich, wenn ich
falsch. Seit Bäckerei hat er im Jahr 2000 aufgemacht, also vor 20 Jahren, und hat aber schon lange Jahre davor auch immer in Bio-Bäckerei gearbeitet, als es noch nicht Mainstream war, so wie heute, sondern wirklich Pionierarbeit. Auch sehr, sehr spannend.
Okay, cool. Wann hast du dein erstes Sauerteig anzüchtet?
Ich habe dann von der Bäckerei mir einfach ein bisschen was mitgenommen und habe das immer weitergeführt und habe dann einfach nebenher immer wieder dann Experimente gemacht. Weiß nicht, also das war dann eigentlich erst, wo ich selber meine Bäckerei gehabt habe, tatsächlich.
Okay.
Also wo ich dann, nachdem ich dann in der Bio-Bäckerei geschafft habe, mich selbstständig gemacht habe, hatte ich dann dem seinen Sauerteig als Starter und habe dann selber einfach nebenher im Glas quasi immer wieder das probiert und so, und habe ja jetzt vor ein paar Wochen, habe ich ja in der Insta-Story auch dokumentiert, das mal wieder neu gemacht, damit ich gut vorbereitet bin für die Folge, damit ich die Prozesse nochmal genau dokumentieren kann und auch für mein Backbuch, genau. Aber eigentlich auch noch nicht so lang. Genau.
Die wichtige Frage natürlich, die jeden interessiert, aber ausnahmslos jeden. Meiner heißt Jürgen, wie heißt deiner?
Sauerteig. Meiner hat keinen Namen.
Du bist doch ungeheuerlich.
Ich bin der Emotionslose.
Das gibt's doch gar nicht.
Doch.
Ach bitte.
Ich kann mir jetzt aus die Finger saugen, aber nee, der heißt bei uns tatsächlich Sauerteig.
Wow, ich bin echt begeistert von deiner Kreativität, Wahnsinn. Gib dem Kind einen Namen, echt, das geht ja gar nicht.
Ja, bei uns ist das, wir sind da ein bisschen professioneller unterwegs.
Das hat damit nichts zu tun.
Bei uns ist das auch kein Haustier irgendwie im Glas, sondern das sind 120 Kilo jeden Tag bei uns in der Anlage.
Trotzdem.
Und ich kann ja mal, wir haben ja nächste Woche auch noch eine Sauerteig-Folge, ich kann ja mal bis nächste Woche bei uns im Betrieb, im Thema Abstimmung oder einfach mal zur Diskussion stellen.
Ruf doch mal bei Insta auf.
Oder bei Insta von mir aus. Die sind vielleicht dann auch eher, wenn ich morgen meine Mitarbeiter sage, wir müssen uns einen Sauerteigenamen geben, dann zeige die mir, glaubt der Vogel.
Die denken, du bist ja ganz sauber, aber ruf doch mal bei Insta auf, dass es mein Herzensanliege ist, dass dein Sauerteigenamen.
Also, kann ich machen.
Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Also, bitte, ich bin echt ein bisschen enttäuscht.
Aber Jürgen ist jetzt ja auch nicht so kreativ.
Für einen Sauerteig schon. Also ich find auf jeden
Wie
Fall.
Wie bist du da drauf gekommen?
Keine Ahnung. Das war spontan. Keine Ahnung. Ich kenne auch so viele Jürgen und ich weiß auch, dass mein Onkel heißt Jürgen.
Der mit den Springerle, oder?
Nee, das andere. Und der, ich glaube, der war anfangs auch echt irritiert, als ich das ständig in meiner Story drin hatte und so und Jürgen Inside und so. Und der dachte sich mit Sicherheit, was stimmt denn jetzt mit dem nicht? Aber
Kannibale.
Ja, genau. Aber nee, war tatsächlich eine spontane Eingebung. Also, mir haltet fest. Nächste Woche hast du einen Namen.
Also gut, von mir aus.
Ja, sehr gut.
Gut, dann steigen wir ein. Ihr habt zu Hause jetzt, wenn ihr mitgemacht habt, vielleicht euren Sauerteig, habt den 5 bis 10 Mal angesetzt. Der hat schön sein Volumen verdoppelt, riecht angenehm säuerlich, riecht nimmer muffig. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was machen wir damit? Vielleicht habt ihr auch schon selber was draus backen. Es gibt ja durchaus auch gute Literatur, die wir letztes Mal schon empfohlen haben. Ich würde jetzt gern drauf eingehen, wie pflege mir das Anstellgut. Anstellgut, nochmal kurz zur Erklärung, ist einfach nur reifer Sauerteig, der wieder genommen wird, um frisch anzusetzen, dass man nicht jedes Mal wieder quasi nur mit Mehl und Wasser beginnen muss, damit man gleich schon die Bakterien drin hat. Zu Beginn ist es wichtig, dass man den Sauerteig, also man kann den dann in den Kühlschrank stellen, wenn der reif ist, wenn der die Kriterien erfüllt, die wir letztes Mal genannt haben. Also 5 bis 10 Mal angefrischt wurde, innerhalb von 8 Stunden ungefähr sein Volumen verdoppelt oder auch ein bisschen schneller. Dann stellt man in den Kühlschrank. Wichtig ist, dass man dann in den Kühlschrank stellt, wenn er schon noch etwas jünger ist. Also habe ich ja letztes Mal erklärt, wenn so ein bisschen das sich noch ein bisschen so nach oben wölbt.
Darf ich da noch was dazu sagen?
Ja.
Das hab ich mich in Folge 11 schon geärgert, dass ich es nicht gesagt habe. Und zwar, wir Fotografen, es gibt ja bei der Linse gibt's konvexe und konkave Linse.
Ja.
Also auch mit Bauch und einmal mit Wölbung nach innen. Und um sich das merken zu können, was ist, gab es den Spruch, ist die Linse konvex, hatte sie Sex, ist die Linse konkav, war sie brav. Und so kann sich merken, in was für eine Richtung die Wölbung geht.
Also okay, also das ist dann konvex oder wie?
Konvex und konkav, genau.
Okay, also konvex muss der Sauerteig sein, also schwanger.
Genau. Ja, richtig.
Genau, also so kann man sich jetzt vielleicht merken.
Ja.
Genau, geschwind noch ergänzend, mich haben 2 Fragen erreicht, die können wir gerne auch nächste Woche beantworten, aber trotzdem ganz kurz schon mal vorab, ich bin gefragt worden, ob der Deckel vom Glas zu sein soll oder ob man den offen lassen soll, also der kann ruhig zu sein, man kann das zuschrauben, da passiert nichts. Mhm. Und dann hat mich noch jemand gefragt, wie groß das Glas sein soll, also wir merken, wir müssen es genauer beschreiben. Also so groß, dass das Volumen mindestens doppelt so hoch werden kann, vielleicht eher dreifach so hoch werden kann. Mhm. Also das kann ein Marmeladeglas sein, Nutella-Glas, ein Jein, weil da kommt man nicht so gut rein mit dem Löffel. Also irgendein Glas, was nicht gerade so flach ist, einfach ein schlankes, ja, wie gesagt, ein ganz normales Marmeladeglas oder so.
Also ich musste mal irgendwann in ein neues Glas packen, weil das tatsächlich zu klein war. Mhm. Also ich habe halt immer höher züchtet und irgendwann musste ich in ein anderes Glas packen.
Ja. Kommt halt auf die Menge an, sag ich mal,
ja,
die
man
ansetzt. Genau. Aber so mit der Menge, die mir gesagt hat, reichte so ein Marmeladeglas, handelsübliches, finde ich aus.
Ja, total. Und ich habe es halt dann irgendwann in ein Bügelglas reinpackt. So, aber das
in ein was?
In ein Bügelglas.
Bügelglas? Ah, zum, ja, okay.
Zu bügeln.
Ja, okay. Ich hab grad Bügeln im Kopf gehabt.
Das Bügeleisen? Nein.
Nee, also, okay, also. Ja. Jetzt machen wir wieder ein bisschen Content hier.
Genau.
Also ihr habt den jetzt im Kühlschrank. Wichtig ist, dass man den am Anfang relativ oft füttert. Der überlebt im Kühlschrank nicht so lang am Anfang. Also 2-3 Tage kann man den dann schon stehen lassen. Aber dann sollte man ihn pflegen, füttern. Und am Anfang würde ich sagen auch 2-mal wöchentlich und meine Empfehlung ist immer 1:1:1, also Wasser, Mehl und Anstellgut, kann dann 50 Gramm, 50 Gramm, 50 Gramm sein und dann wieder reife lasse und wenn er eben diese konvexe, also noch nicht eingefallen ist, sein Volumen verdoppelt hat, dann wieder in den Kühlschrank, dann habt ihr wieder frisches Anstellgut, könnt es wieder ein paar Tage stehen lassen, wie gesagt am Anfang ruhig 2-mal in der Woche. Man kann später dann, wenn er wirklich mal ein bisschen stabiler ist von der Kultur her, vielleicht nach 6 Wochen, nach 8 Wochen Aussage, man macht das nur noch einmal in der Woche oder auch mal 14 Tage dann. Genau. Oder ihr backt halt einfach dann Brot damit, das geht dann natürlich auch, dafür ist er ja eigentlich da. Mhm. und setzt euren Sauerteig an. Wir gehen nachher noch auf Sauerteigbrotrezept ein. Und genau, aber es ist eben wichtig, auch wenn ihr nicht regelmäßig, auch nicht wöchentlich backt, das Anstellgut trotzdem zu pflegen.
Kann ich, wenn du gerade gesagt hast, füttern und backen, er sollte ja nicht frisch gefüttert sein und dann gleich backen. Also er sollte, glaube ich, schon so, was meinst du, 1-2 Tage dazwischen sein, oder? So nach dem Füttern?
Also ich unterscheide da quasi das Füttern mit diesem 1:1:1. Es ist wirklich nur, um das Anstellgut zu pflegen und wieder neue Nahrung einfach reinzubringen. Wenn ich jetzt Brot backe und Sauerteig ansetze, dann würde ich da ein bisschen anders verfahren, würde deutlich weniger Anstellgut geben und längere Reifezeit. Und den kann ich dann gleich zum Brotbacken nehmen.
Ah ja, super, okay. Ja,
genau. Cool. Oder wie machst du das bei deinem? Wenn du jetzt samstags backst, wann setzt du dann Sauerteig an?
Ich tue ihn ja mittlerweile nur noch einmal die Woche füttern.
Ah, okay. Und nimmst dann einfach davon weg, oder wie?
Nee, ich fütter ihn immer Sonntagabends. Und Samstagmorgens tue ich meinen Sauerteig ansetzen fürs Brot, das ich am Sonntags back. Und tue dann Sonntagabends wieder füttern.
Okay, und was war jetzt dein Frog? Alt das Anstellgut sein soll, oder?
Nein, ich wollte jetzt nicht, ich soll ihn jetzt mit Freitagabends füttern. Und dann mit dem frisch gefütterten Samstagmorgens
einen Brot ansetzen. Also er muss schon wieder gut durchgesäuert sein. Also genau. Mindestens das Doppelte vom Volumen, sage ich mal. Wenn man weiß, dass man am Wochenende backt, ist es gut. Man macht es dann eher in der Mitte der Woche oder halt dann, so wie du, Sonntagabends. Weil das ist schon ganz schön lang. Aber dein Sauerteig ist halt schon immer so jung, der ist stabil, dann passt das.
Lieber am Limit.
Also bei uns ist so, wir setzen ja jeden Tag an. Mhm. Und haben nur immer den Sonntag dazwischen, das ist natürlich kein Problem. Wenn wir Betriebsurlaub haben, dann fange ich tatsächlich auch schon, das musste ich auch erst lernen, Dienstag, Mittwoch schon an, einfach mal aufzufrischen. Mhm. Und mache dann Freitag der erste richtige Ansatz wieder. Mhm.
Das heißt, wenn ihr im Urlaub seid, dann tut ihr dann einfach in den Kühlschrank
oder
in die Kühlung und tut dann wieder frisch ansetzen.
Ja.
Und okay.
Ja. Also wir nehmen das dann wieder. Mach halt ein oder zwei Vorstufen, es kommt so ein bisschen drauf an und nehme das dann als Anstellgut für unseren Hauptansatz wieder. Aber ich muss, wenn wir montags backen wollen, manche Brote ja schon samstags die Teige machen, durch die lange Teigführung brauche ich den Vorlauf eben. Genau. Okay. Und setze dann da schon wieder 3-4 Tage vorher an.
Also du redest hier von 50 Gramm für die Haushaltsmenge, also für mich. In was für Menge setzt ihr frisch an jeden Tag?
Wir machen halt ein bisschen andere Rezeptur. Wir machen halt nicht Mehl und Wasser 1:1, sondern Mehl 1 und Wasser 1,5. Das hat einfach nur den Hintergrund, weil wir ihn in der Anlage ansetzen. Mhm. Und damit er pumpfähig ist, das heißt, ich kann nachher über die Dosiersteuerung, eigentlich braucht 10 Kilo Sauerteig, und dann wird er rausgepumpt über einen Schlauch und dann muss der flüssiger sein als normal. Deswegen setzen wir 1:1,5. Und wir setzen an starke Tage 120 Kilo an, also zwischen 80 und 120 Kilo. Mhm. Bei 120 Kilo sind es dann quasi
ein Haufe.
Also bei 100 Kilo sind es 40 Kilo mehr, 60 Liter Wasser. Ja. Genau.
Gut, um das kurz, Anlage ist im Endeffekt ein riesengroßer Kessel mit einem Rührer drin, der dann ständig
halt rumrührt. Also das hört sich jetzt gleich so nach Maschine an. Es ist einfach nur ein zylinderförmiger Behälter, wo der Sauerteig angesetzt wird. Und das Einzige, was die Anlage macht, ist immer wieder zu rühren, weil der ja auch hochgeht, der treibt ja auch. Und die rührt es wieder, dass er wieder ein bisschen runtergeht. Und der riesige Vorteil ist, ich kann nachher automatisch dosieren. Also ich kann sagen, ich brauche 20 Kilo in der Knetmaschine, hängt den Schlauch da rein, gebe 20 Kilo, dann wird das automatisch gehoben.
Macht er, rührt aber nicht konstant, oder?
Nee.
Immer mal wieder so alle 2 Stunden.
Genau, oder da ist auch ein Temperaturfühler drin. Das heißt, die Temperatur wird überwacht. Und der rührt am Anfang konstant, bis er, glaube ich, 24 Grad hat. Und dann rührt er einfach nur intervallmäßig.
Ah ja, okay, gut. Super. Perfekt, klingt gut. Wir hatten vorletzte Woche hatten wir schon mal das Thema angesprochen, haltbar machen von Sauerteig.
Genau, also wenn ich jetzt wirklich weiß, ich backe jetzt eine Weile nimmer oder ich komme nicht dazu oder ich will nimmer, aber will meinen Sauerteig nicht aufgeben oder, was auch immer wichtig ist, eine Sicherungskopie sozusagen mache, dass wenn mal was mit dem Sauerteig passiert, dass man wieder reaktivieren kann, ohne dass man wieder ganz von vorne anfangen muss. Meine Erfahrung ist, dass die beste Variante ist, die Masse auf ein Backpapier ganz dünn aufzustreichen und ihn so zu trocknen quasi. Einfach an einen warmen Ort dann stellen, möglichst ohne Sonnenlicht und dann trocknet er.
Das habe ich zum Beispiel gemacht und habe ihn jetzt halt krümelig in einem Glas.
Genau, du kannst ihn dann, also man kann ihn dann mit so einem Stabmixer oder so einfach richtig fein machen, also man hat mal wie saures Mehl sozusagen und reaktiviert es dann halt wieder, indem man das wieder einweicht oder ich habe es auch schon mal gemacht, einfach so in grobe Scherbe liegt es bei mir einfach immer drin. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit, man kann es aber auch so machen, dass man ganz viel Mehl dazu gibt und ihn so lange quasi dann so Krümel draus macht und das dann auch trocknen lasse, das geht auch. Ich finde die bessere Variante mit dem Aufstreicher, weil dann verfälsche ich auch nicht das Mehl-Wasser-Verhältnis. Genau, das sind so die zwei beste Variante. Einfrierer geht theoretisch auch, aber umso länger, dass er eingefroren ist, umso unrealistischer ist, dass der nachher wieder reaktiviert werden kann, weil einfach Bakterien halt kaputt gehen.
Ja.
Also ist nicht so ganz optimal.
Gut, aber ich meine, jegliche Backup-Variante, egal welche, ob jetzt einfrieren, krümelig machen oder halt trocknen, sind ja immer keine Sache, die man jetzt 2-3 Jahre lang rumliegen lassen kann. Ich glaube, trocknen, also das, was ich jetzt gemacht habe, was du auch gemacht hast, das ist ja so ein Jahr lang ungefähr, oder?
So. Weiß ich nicht, also ich habe das noch nie nach so langer Zeit dann reaktiviert, aber ich habe mal im Backhaus einen gehabt, der hat es mehrere Jahre irgendwie vergessen gehabt und hat es wieder angesetzt und das hat funktioniert.
Ach krass, okay.
Weil eigentlich...
Ja gut, was soll passieren?
Was soll passieren,
ja, genau. Ja, also eigentlich, klar, die Bakterien sind noch da. Die sind
genau, bisschen, also wie gesagt, beim Einfrieren nicht so, aber beim Trocknen, also ich kann keine verlässliche Aussage geben, aber auf jeden Fall ist ein Backup das, also ja, auf jeden Fall, ich glaube sogar länger, vielleicht hat einer von den Hörerinnen oder Hörer da Erfahrung dazu, darf uns gerne schreiben, aber auf jeden Fall ist wichtig, dass man ein Backup hat.
Ja.
Und wenn man sich nicht sicher ist, kann man es ja einfach mal nach einem Jahr probieren und wenn es funktioniert, kann man ja wieder ein Backup machen und genau, dann heißt, hat man wieder frisches.
Heißt, du hast auch ein Drucker-Backup?
Nein, ja. Ich habe ein Drucker-Backup von einem Weizensauerteig. Ich habe mal auch mit Rosine eingeweicht und einen Weizensauerteig züchtet und es war dann so viel Aufwand, habe den aber eigentlich gar nicht braucht. Dann habe ich den einfach getrocknet. Und ich habe jetzt auch, hatte ich ganz lang nicht, habe es auch noch nie braucht, aber ich habe jetzt mir auch von unserem Standard-Rockesauerteig ein Backup gemacht. Mhm. Genau.
Okay, das heißt, du hast eigentlich bei dir in der Bäckerei nur in Anführungszeichen einen Rockensauerteig?
Nee, ich habe einen Rockensauerteig als Standard-Sauerteig, sag ich mal, der auch in der Anlage ist. Und ich habe aber auch einen Dinkelsauerteig und auch samstags immer einen Weizensauerteig für spezielles Gebäck. Ich nehme aber ehrlich gesagt immer meinen Rocker anstellgut für diese Sauerteige und führe da kein extra Sauerteig weiter.
Okay. Du, ich denke, dann lass uns doch mal in das Thema Sauerteigbrot einsteigen, oder? Mhm. Wie backe ich denn ein Sauerteigbrot?
Genau, ich habe jetzt mal als Beispielrezeptur ein Sauerteigbrot mitgebracht mit 90% Rocker und 10% Dinkel. Und von denen 90% Rocke, die Hälfte als Vollkorn und die Hälfte als Rockermehl 1150. Genau, als ersten Step setzt ihr euren Sauerteig an mit 300 Gramm Rocke Vollkornmehl und 300 Gramm Wasser und 10% Anstellgut. Also 30 Gramm von eurem Anstellgut, das ihr habt. Wenn der richtig, richtig aktiv ist und vielleicht auch schon gewisses Alter und damit auch Stabilität hat, reiche auch 5%, also 15 Gramm. Aber ich sag mal, bei der Temperatur auch, wenn es so kalt ist draußen, ruhig auf die 10% Anstellgut gehen. Dann 450 Gramm Roggemehl 1150, 150 Gramm Roggevollkornmehl nochmal dazu, 100 Gramm Dinkelmehl. Genau, und dann eben noch 22 Gramm Salz. Und was ich immer empfehle, 90 Gramm eingeweichtes Restbrot, also wenn man irgendwie daheim mal Brot übrig hat, braucht man das nicht wegschmeißen, sondern kann das trocknen und mahlen wie zum Wegmehl, dann aus Brot quasi und weicht es ein. Das weicht man immer mit der doppelten Menge Wasser ein, also 90 Gramm Restbrot eingeweicht heißt 30 Gramm Restbrot und 60 Gramm Wasser.
Wie lange lässt du das quellen dann?
Ja, also der reicht eigentlich 2-3 Stunden, aber ich empfehle immer das, auch wenn man der Sauerteig muss man ja einen Tag vorher ansetzen, also der muss 16 bis 24 Stunden auf jeden Fall reifen, dann würde ich das Restbrot einfach auch schon mit Eiweiche, damit man es halt nicht vergisst.
Okay, und du empfiehlst das warum?
Frischhaltung und Geschmack. Also wir machen das auch. Dazu kommt natürlich noch, dass man das Brot nicht wegschmeißen muss, aber es geht immer in allererster Linie um die Qualität. Man hatte die ganze Röststoffe, die in der Kruste waren vom Brot, dann im Brot wieder drin. Und dadurch, dass die Stärke ja schon mal vergleichert war, nimmt es extrem viel Wasser auf. Also man doppelte Menge an Wasser geht auf jeden Fall rein. und hat dadurch nochmal bessere Frischhaltung.
Ah, cool, ja, mega. Ja,
genau. Ja. Dann 500 Milliliter Wasser. Und da muss man auch sich ein bisschen rantasten, erstmal vom Wasser ein bisschen was zurückpalten. Und wenn es im Kasten gebacken wird, darf es auch durchaus ein bisschen mehr sein. Wenn es freigeschoben gebacken wird, darf man den Teig nicht zu weich machen, weil sonst ist die Gefahr, dass es zu flach wird.
Mhm, okay.
Genau, dann nach Belieben eventuell auch etwas Brotgewürz. Das ist ja regional auch sehr unterschiedlich. Manche stehen da drauf. Passt auf jeden Fall bei so einem Roggenbrot. Und
was meinst du mit etwas? Ein Teelöffel, ein Esslöffel, eine Messerspitze.
Ja, so Schöpfkelle voll. Nee, also das ist wirklich ein halber Teelöffel.
Aber man muss das ja, schon vorsichtig.
Da muss man wirklich, also da ist weniger mehr. Mhm. Es kommt halt darauf an, will man es wirklich so vordergründig haben, so wie es in Franken immer gebacken wird, oder so ein bisschen abrundend, da kann es auch dann durchaus weniger sein.
Okay.
Genau. Mhm.
Sehr gut.
Gut, dann macht ihr euren Teig. Teigknete gibt es eine extra Folge dazu. Gehen wir jetzt nicht mehr so arg speziell drauf ein. Also es ist ein reines Roggenbrot, das heißt, es reicht völlig aus, denn 8 bis 10 Minuten langsam zu kneten. Da braucht keine Schnellknetung. Mhm. Genau, ihr habt auch schon gemerkt, als ich die Zutaten aufzählt habe, wir haben keine zusätzliche Hefe drin. Das heißt, euer Sauerteig muss wirklich triebfähig sein, dass er es schafft, das Brot zu lockern.
Er macht die ganze Arbeit, ja.
Ja, genau. Das ist ja auch das Spannende dann. Genau, dann, wenn der Teig geknetet ist, 90 Minuten Teigruhe, also 1,5 Stunden einfach liegen lassen, abdecken und dann formt ihr das Brot. Entweder ihr nehmt eine Kasteform, wenn ihr euch am Anfang nicht so sicher seid, oder ihr habt so ein Brotkörble, das ihr gut mit Roggenmehl ausstaubt und macht euer Brot einfach rund und setzt es da rein und lasst es dann auf jeden Fall nochmal 60 Minuten gehen und dann wird es gebacken.
Okay.
Genau, also die Backzeit ist dann auch nochmal 60 Minuten. Ich würde mit Backtemperatur tue ich mich immer ein bisschen schwer, das haben wir ja schon öfters diskutiert. Ja. Aber mit 220 Grad ungefähr starte und dann fallend backe. Also das heißt, die Temperatur etwas zurückstelle. Mhm. Am Anfang eine gute Hitze, damit das Brot schön aufgeht und dann aber mit der Temperatur zurückgehen, damit es nicht zu schnell dunkel wird. Du hast vor 2 Wochen gesagt, dein Ofen, hast du seither nochmal backe? Ist es arg heiß, dein neuer?
Nee, ich seit ja noch nicht mehr backe. Ich wollte ja eigentlich jetzt am Wochenende backe, kam aber nicht dazu. Aber das ist genau das, was ich jetzt am Wochenende wieder machen werde. Und werde den Ofen definitiv 20 Grad runter schrauben. Ja. So von der Starttemperatur her. Schwaden schon.
Ja.
Ja, oder?
Genau. Also mit Schwaden, wie auch immer, haben wir auch ja schon eingehend diskutiert, das Thema. In welcher Folge nochmal?
Öfters.
Öfters. Also,
oder?
Klar. Genau. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, einfach zu schwaden. Entweder mit der Schüsselschraube unter drin oder mit der Lavasteine, was du schon erzählt hast. Genau.
Und dann fallend auf wie viel Temperatur? Also von gehen wir mal jetzt mal von 22
aus, also ungefähr. Würde ich zurückstellen auf 190.
190, okay.
190 oder 200. Mhm. Der Richtwert ist immer, man muss das einfach ein paar Mal ausprobieren. 1 Stunde für 1 Kilo Brot. Ja, das Brot gibt ein bisschen mehr wie 1 Kilo, dann vielleicht auch 70 Minuten. Wenn ihr deutlich drunter oder drüber liegt und von der Farbe her einfach es entweder zu hell oder zu dunkel ist, muss man die Temperatur ein bisschen anpassen. Jeder Ofen ist da sehr individuell und unterschiedlich. Deswegen kann man es nicht so genau sagen. Wenn ihr aber euren Hefezopf zum Beispiel daheim bei 180 backt, dann müsst ihr es nochmal passen mit 220. Wenn ihr schon wisst, euer Ofen ist irgendwie ein bisschen kälter, ihr müsst da immer 190 oder 200 Grad einstellen, dann könnt ihr auch ein bisschen höher gehen.
Okay. Genau. Okay, jetzt haben wir noch das Thema Umzicht auf der Uhr und Hefewasser. Lass uns da noch schön reingehen, oder?
Jo, genau. Habe ich das Brot, ist es ausreichend genug erläutert für jemanden, der es noch nicht gemacht hat?
Also ich bin mitgekommen, ich denke ja.
Okay.
Also ich denke, nö, damit kann man was anfangen. Du und wie gesagt, also du, mir packst es ja auch noch in die Shownotes und rein, dann kann jeder das einfach mal nachbacken und ausprobieren. Und ich habe mir das gerade überdacht, wo ich das gesehen habe. Ich dachte, ich glaube, ich mache das am Wochenende. Ich glaube, ich probiere das mal aus.
Gib mir Feedback, wenn es nichts wird, weil dann müssen wir die Folge nochmal ändern.
Dann müssen wir noch eine Nachtschicht einlegen. Witzig, wenn mir eine Nachtschicht einlegt.
Okay. Genau, also nochmal ganz kurz zusammenfassend, Sauerteig für 16 bis 24 Stunden reife lasse, Teigmacher mit 8 bis 10 Minuten Langsamknetung, 90 Minuten Teigruhe, dann das Brot formen, wie auch immer, wenn ihr es im Kasten backen wollt oder freigeschoben, 60 Minuten Stückgare, 60 Minuten Backzeit, Mahlzeit.
Bagger bei ungefähr 22 Grad, fallen mit Schwade.
Genau.
Okay, cool. Jetzt haben wir das Thema Sauerteig. Gibt es ja noch die Möglichkeit, ich habe jetzt noch Rocker sauer und ich möchte den umzüchten auf einen Weizensauer. Ja. Die Möglichkeit gibt es ja auch.
Genau, also man kann dann das Anstellgut, das man hat, man muss jetzt nicht bei Weizen genau das gleiche Prozedere machen, sondern man kann das Roggenanstellgut, das man hat, als Anstellgut für Weizensauerteig nehme und das einfach auch wieder 5 bis 10 Mal ansetze, dann haben sich die Bakterien durchgesetzt, sage ich mal, die im Weizensauerteig wichtig sind.
Wie mache ich das? Also 5 bis 10 Mal ansetze täglich? Also wirklich?
Kommt drauf an. Da muss man auch ein bisschen gucken, wie sich das Volumen entwickelt. Also man kann das 1:1, also Wassermehl 1:1 und dann mit 0,1, also 10% bis 1,0, also 100% Anstellgut machen. Mhm. Wenn man das mit 100% Anstellgut macht, dann ist der in 3 bis 4 Stunden, hat er sein Volumen erreicht, wenn der Rohkostsauerteig sehr aktiv ist. Wenn man das nicht will oder nicht so viel Zeit hat, alle 4 Stunden zu gucken, geht man mit dem Anstellgut einfach ein bisschen zurück. Mhm. Dann dauert es halt 8 bis 12 Stunden, wenn man nur 10% drin hat oder auch ein bisschen mehr. Und dieses Prozedere einfach 5 bis 10 Mal wiederholen. Also
5 Tage eigentlich, oder?
Ja, genau. Mhm. Ansätze mit dem Rohkostanstellgut, bis das Volumen verdoppelt hat. Wieder Ansätze mit dem Weizen, Mehl, Wasser, Rohkostanstellgut-Gemisch und so weiter. Und das halt immer weiter. Und dann hat man irgendwann nach 5 bis 10 Mal, kann man sagen, Weizensauerteig. Geht okay. Auch mit Dinkel. Mhm. Man kann dann auch sogar umzüchern auf eine Levitomatre zum Beispiel. Das wird ein ganz eigenes Thema. Da habe ich auch nicht so viel Erfahrung. Aber das ist alles möglich.
Okay.
Und auch hier nochmal die Empfehlung. Brotbackbuch Nummer 4 von Lutz Geisler ist hier sehr umfangreich, was das Thema angeht. Da kann man sich das auch nochmal
aber auf jeden Fall sehr zu empfehlen.
Stark ja. Zu Genüge führen. Genau.
Soll ich hier dann auch, welches Weizenmehl soll ich hier verwenden?
Bei einem Weizensauerteig, das will man dann ja meistens für helle Brote, dann würde ich ein ganz normales 550er nehmen.
Okay, also tatsächlich, ja. Ich war jetzt gerade 1050er, aber
ja.
550, nee. Wirklich schön, dann kann man es auch ja. Für Ciabatta oder
genau.
Was auch immer verwenden. Ja. Okay, cool.
Übrigens heißt es nicht, jetzt mal ein bisschen Klugscheißerwisse hier für die Mittagspause.
Die Klugscheißerglocke, dong.
Es heißt nicht Ciabatta oder Focaccia,
Ciabatta, oder?
Sondern Ciabatta. Ich habe mal im Backkurs eine Italienischlehrerin gehabt und die hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten, dass ich immer Focaccia und Ciabatta gesagt habe und hat gesagt, also Herr Grimmer, ich will jetzt nicht klugscheißen, aber wenn im Italienischen nach dem I ein Konsonant kommt, also in dem Fall ein A, dann wird das I nicht gesprochen.
Ah,
also okay. Ciabatta,
Ciabatta,
Focaccia.
Ah, okay.
Also gut. Es hört sich für uns irgendwie ein bisschen ungewohnt an, aber seitdem sage ich es halt so. Und da war noch die Tochter dabei in dem Backhaus damals und der war so peinlich. Also war recht lustig, aber genau, jetzt kann ich auch so ein bisschen klug scheißen.
Ja, ich habe kürzlich auf Instagram so ein Foto gesehen, wo einer das Schild hochhebt vorm Café. There is no X in Espresso. Das ist ja auch so was. Espresso. Ich hätte gerne einen Espresso.
Da gab es doch mal auch so Fernsehsender, der hat immer gesagt, ich kriege ja auch so ein Latte Macchiato.
Latte Macchiato, genau gut, ja.
Aber wie spricht man das richtig aus? Heißt das Latte Macchiato wirklich? Schau, oder? Ist ja auch italienisch, oder nicht?
Ja, Latte Macchiato. Latte Macchiato.
Ja, das sind die Deutschen, die sind einfach prädestiniert für geile Aussprache.
Auf jeden Fall, ja. Aber ja. Falls mal Italiener haben, die uns zuhören, können sie jetzt gerne was sagen.
Wie das Info aus. At nachtschicht-podcast.de.
Ich jetzt ein richtiges Daumen auf die. Ja. Gut, jetzt habe ich hier noch auf dem Zettel stehen Hefewasser. Du hast Hefewasser gemacht und wir haben uns auch schon in der ersten Folge, Sauerteigfolge drüber unterhalten.
Genau, also das ist noch so eine Variante, sage ich mal. Hat jetzt mit Sauerteig im ersten Sinne nichts zu tun, aber wir haben es letztes Mal schon angeschnitten, deswegen wollte ich heute noch mal kurz drauf eingehen. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Hefewasser anzusetzen, wenn man auf Backhefe verzichten will, indem man einfach Wasser mit Rosine, also Rosine in Wasser einweicht und das stehen lässt und dazu noch ein bisschen Honig und das am besten in einer Flasche oder geht auch in einem Glas oder in so einer also passierte Tomatenflasche eignet sich ganz gut. 500 Gramm Wasser, 100 Gramm Rosine und 50 Gramm Honig oder es geht auch Zucker, also 10% vom Wasser und das stehen lasse, dann entwickelt es ein Gas, also das fängt an zu fermentieren. Und dieses Wasser kann man dann nehmen, um einen Vorteig zu machen, also sprich zum Beispiel dann 500 Gramm Weizenmehl und 500 Gramm Wasser, wobei man muss 400 nehmen, weil die Rosine in einiges an Wasser geschluckt. Also 1:1 einfach, wie beim Sauerteig auch, aber kein weiteres Anstellgut dazu und es gibt einen einwandfreien Vorteig, wie wenn Hefe drin wäre. Ist ja auch Hefe drin, aber halt keine Backhefe, aber einfach das, was an den Früchte. Wichtig ist noch Bio-Rosine oder Sultanine.
Ja.
Weil die einfach ungeschwefelt sollte sie sein. Mhm. Und dann kann man daraus Brot backen, habe ich neulich gemacht.
Witzig, das klingt fast ein bisschen, als würde ich einen Schnaps ansetzen.
Ja, also es riecht auch dann ein bisschen nach Alkohol, klar. Ja, ja. Und ja, auch das ist spannend. Und man kann auch das Wasser, also man muss dann auch die Rosinen nicht immer wieder neu einweichen, sondern man kann das Wasser dann auch wieder vermehren. Also wenn man jetzt 500 Gramm hat und nimmt dann aber nur 200 Gramm für den Vorteig, hat man ungefähr 200 Gramm übrig oder 250. Und füllt die dann wieder auf mit dem Wasser, das man weggenommen hat und lässt das wieder stehen, dann reift das auch wieder nach. Und dann auch ein bisschen Honig noch dazu, dass Nahrung da ist und mega spannend.
Ist das dann von der Farbe her eher so in die Honig-Rosine-Richtung oder ist das klar?
Nee, das ist klar. Also es ist nicht ganz klar wie Wasser, so ganz leichte Trübung, aber das kommt, glaube ich, eher von der Rosine halt einfach. Aber
okay, krass.
Genau, also das ist richtig spannend. Und es riecht auch ganz eigen und hat das Brot hat ein tolles Aroma. Also habe ich noch nicht mal gemacht. Ist natürlich, ja, in der Bäckerei, so wie wir es betreiben, schwierig, das in die Abläufe zu integrieren, weil das halt sehr nicht nach Schema F funktioniert. Mhm. Aber durchaus spannend.
Wie war das Brot?
Sehr gut. Eine geniale Kruste hat es gehabt. Sehr locker. Ja.
Okay, cool.
Sehr mild. Also ich habe dann 100% Weizenbrot draus gemacht, kein Sauerteig und so dazu, einfach nur diesen Vorteig, Mehl, ja. Wasser, Salz. Und das ist das, was mich begeistert und was mich fasziniert, weil das so puristisch ist. Ja, weil das einfach so nur aus Mehl, Wasser und Salz, nur durch Prozesse und durch Abläufe dann so ein Produkt zu kreieren, das ja schon durchaus komplex ist, noch in der Struktur und in der Farbe und das ist schon, und das hast du ja dann letztendlich alleine geschafft, ohne Hefe, ohne irgendwelche sonstige Helferlein. Und das macht einfach mega Spaß. Wir machen das ja regelmäßig. Wir machen ja einige Brote ohne Hefe. Und weißt du, machst du dein Roggenbrot mit Hefe? Oder?
Nee, auch komplett reines Sauerteigbrot.
Und das ist irgendwie so, ja, das ist nochmal was anderes wie
Brote mit Hefe. Das ist absolut faszinierend. Ja.
Definitiv.
Ja. Und vor allem halt auch, bei mir war es ja auch so, dass mein Roggenbrot war ja am Anfang echt super flach und das wurde immer besser und das ist halt einfach unfassbar faszinierend. Also ich kann die Faszination, teile ich mit dir komplett, kann ich komplett verstehen, also es ist wirklich was absolut bewundernswertes. Gut, mein Lieber, ich glaube, wir haben das Thema Sauerteigpflege heute ordentlich durchkaut. Wer sich daheim sein eigenes Sauerteig einsetzen will, kann mit Folge 11 nochmal starten. Dann hört sich eineinhalb Stunden das Geschwätz von uns und mit dem Sebastian noch an. Und dann Folge 13 und dann ist jeder bereit, seinen eigenen Sauerteig anzusetzen, würde ich sagen. Und nächste Woche kommt dann die große Frage und Antwort zum Thema Sauerteig-Folge. Und dann, denke ich, haben wir unseren Dreiteiler zum Thema Sauerteig auch mal sauber abgefespert und haben die ganzen Infos, zumindest die, was wir jetzt zu uns mal aufgeschrieben haben, ausgiebig erläutert, oder?
Jo.
Und ich denke, das Thema Sauerteig, man merkt, wir haben es bis zum Schluss auf Gruppe, es ist ein Riesenthema.
Ja, wir müssen es halt wieder bringen, weil letzte Woche haben wir es nicht gesagt.
Richtig, genau.
Also obwohl das aber ein Riesenthema war.
Es war ein Riesenthema. Aber man merkt, das Thema Sauerteig ist wirklich groß und von dem her sind wir da, glaube ich, wirklich gerecht worden mit 3 Folgen.
Ja.
Und nächste Woche kommt die große FAQ-Folge. Ja. Und
hier vielleicht nochmal der Hinweis, wenn es noch Fragen gibt, gerne an info@nachtschicht-podcast.de.
Genau.
Senden und dann werden wir die Frage alle beantworten und darauf eingehen.
Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.